Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ja, meine Geschichte ist eine Geschichte aus der Geschichte, und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist aber, finde ich, bis heute sehr relevant. Und zwar beginnt sie im Jahr 1941 in England mit einer roten Linie. Und diese rote Linie, die ist aufgezeichnet auf so einem großen Brett im Admiralshauptquartier der britischen Marine, der Royal Navy.
Okay, also ich stelle mir so eine blaue Tafel vor etwa und ein paar rauchende Navy-Generäle, die da täglich dran vorbeilaufen müssen. Und die schauen wahrscheinlich ziemlich interessiert auf den Verlauf dieser roten Linie. Was zeigt
die
denn?
Die schauen sehr nervös auf den Verlauf der roten Linie, weil diese rote Linie, die markiert eine Art Grenze auf einem Kurvendiagramm. Und diese Tafel zeigt mir diesem Kurvendiagramm an, wie viele britische Schiffe im Krieg versunken sind. Und zwar geht es da nicht um irgendwelche Kriegsschiffe, sondern es geht um Handelsschiffe. Also Schiffe, die Lebensmittel, die Öl, die Munition, Baumaterial tragen und nach England bringen. Und diese Linie, diese gesunkenen Schiffe, die kommen der roten Linie immer näher. Und das ist ein riesiges Problem.
And if the graph
Wenn die Kurve über die rote Linie kommt, dann hätten wir unser Land nicht mehr versorgen können. Wir müssten uns aus dem Krieg zurückziehen.
Das ist Simon Parkin, er ist britischer Journalist und er hat ein Buch geschrieben über diese Zeit und was Spiele damit zu tun haben. Das Buch heißt A Game of Birds and Wolves. Und ich habe mit ihm gesprochen und er wird uns auch so ein bisschen durch diese Geschichte begleiten, denn er hat mir erzählt, diese Handelsschiffe, die segelten in diesen großen Gruppen übers Meer in sogenannten Konvois.
A bit like a flock of sheep.
And then wie eine Herde Schafe und die Royal Navy schickte Schiffe los, um sie zu verteidigen. Sie umkreisten den Konvoi wie Schäferhunde, um Attacken abzuwehren.
Aber diese Schäferhunde waren nicht erfolgreich und zu diesem Zeitpunkt wusste das eigentlich nur der innerste Kreis der Navy. Öffentlich hieß es immer, alles ist okay, alles ist super, die Versorgung bleibt bestehen. Aber in Wirklichkeit sanken immer mehr und mehr Schiffe und die Versorgung wurde immer kritischer.
Wenn ich so überlege, wer dahinter stecken könnte, dann fällt mir eigentlich nur eine Möglichkeit ein. Erstmal, es handelt sich um U-Boote und zwar deutsche U-Boote.
Genau, und das ist ziemlich krass, denn nur 50 deutsche U-Boote haben es geschafft, im Jahr 1940 über 1200 Handelsschiffe zu versenken. Und das ist ganz schön hart.
Ja, okay, ich verstehe dieses Bild mit der Schafsherde. Mhm. Was hat denn die Royal Navy dagegen gemacht?
Ja, diese quasi Schäferhunde, wenn man da beim Bild bleibt, waren dann erstmal sehr panisch und verwirrt. Also sie waren wirklich völlig überwältigt, denn die Technik, um U-Boote aufzuspüren zu der Zeit, das Sonar, wurde damals noch ASDIC genannt. Das war noch eine sehr unzuverlässige Ortungstechnik. Die Anti-U-Boot-Waffen waren einfach so explodierende Tonnen, die man über Bord wirft, also auch nicht sehr effektiv so. Und die verschlüsselte Kommunikation der deutschen U-Boote war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht dechiffriert. Du musst dir das so vorstellen, also diese Konvois, die segeln so durch die Nacht und plötzlich hört man irgendwo eine Explosion und in wenigen Sekunden ist eines dieser Schiffe versunken und blubbert einfach so nach unten. Dann bricht Panik aus und die beste Antwort zu der Zeit, wie man jetzt darauf reagiert, also von der Royal Navy, das war eine Taktik, die haben sie Buttercup genannt, also Butterblume. Ja, also da ging es darum, die Kriegsschiffe der Navy segeln einfach weg in alle Himmelsrichtungen und werfen Bomben über Bord.
Okay, das klingt jetzt nicht sonderlich taktisch zumindest.
Das klingt wirklich nicht taktisch, nee. Und die Royal Navy, die wird immer verzweifelter und zwar so verzweifelt, dass sie sich an diesem Moment an einen Mann erinnert, den sie eigentlich vergessen haben. Dieser Mann heißt Gilbert Roberts.
So könnte wirklich so ein langer Entdeckerroman losgehen. Gilbert Roberts also. Wer war das denn?
Also zu diesem Zeitpunkt war das ein Mann, dessen Tage eigentlich gezählt waren. Es war ein britischer Offizier, der hat fast sein gesamtes Leben in der Navy verbracht. Und dann endete die Karriere in der Navy ziemlich abrupt mit einer Tuberkulose-Diagnose.
Oh je.
Ein gebrochener Mann eigentlich, aber auch ein taktisches Genie. Also vor dem Ausbruch des Zweiten Zweiten Weltkriegs hatte er andere Marineoffiziere mit Hilfe von so Kriegsspielen, von so Kriegssimulationen ausgebildet und trainiert. Und er war da wirklich sehr, sehr gut da drin. Und die Royal Navy, die erinnert sich also an ihn, dass der da was gemacht hat. Und sie braucht einfach mehr Leute und holt ihn deswegen zurück in den Dienst. Sie berufen ihn nach Liverpool ins sogenannte Derby House. Dort soll dann Gilbert Roberts etwas machen, womit er nicht gerechnet hat. Er soll ein Spiel entwickeln und so dann die U-Boote aufhalten. 1942 kommt also Gilbert Roberts nach Liverpool ins Derby House und dort trifft er relativ früh seinen Kommandanten, der heißt Percy Noble, und der ist so gar nicht begeistert von dieser Idee.
He meets Roberts on his first day.
Er trifft Roberts am ersten Tag und sagt, ich habe keine Zeit für dich, geh und mach einfach, was auch immer du da machst mit deinen Spielen.
Das ist nochmal Simon Parkin, britischer Journalist, der hat ein Buch über diese Geschichte geschrieben. Und das ist auch dieser Moment, der Simon Parkin total stutzig gemacht hat. Denn Parkin, und da ähneln sich unsere Biografien so ein bisschen, der schreibt als Journalist auch ganz viel über Videospiele.
Für jemanden wie mich, jemandem, dem Spiele sehr viel bedeuten, ist das ein Satz, den man gut kennt. Hör auf, deine Zeit mit Spielen zu verschwenden. Eltern sagen das auch gerne. Oder wenn du dich als Erwachsener mit Spielen befasst, das ist doch Kinderkram, nicht wahr?
Und das kanntest du irgendwoher.
Ich konnte mich aber auch wirklich so reinfühlen in Gilbert Roberts in diesem Moment und Simon Parkin ja auch. Ihn packt da der Ehrgeiz. Er will es der ganzen Royal Navy zeigen, die Macht der Spiele.
Wie geht er das denn an, sein Comeback?
Also Roberts fängt dann an, ein Spiel zu entwickeln. Und zu der Zeit gab es ja noch keine Computerspiele. Es ist also eine Art Brettspiel, das er machen möchte. Und dazu bekommt er ein ganzes Stockwerk im Derby House für sich und ein Team, das fast komplett aus Frauen besteht.
Ja, das waren wahrscheinlich diese ganzen Frauen, die noch in die Royal Navy durften, weil die ganzen Männer an der Front waren.
Es gab britische Frauen, die dienten im Krieg in der Royal Navy. Sie wurden Wrens genannt, W-R-E-N-S, kurz für Women's Royal Navy Service. Und sie übernahmen dann in der Navy alle möglichen Aufgaben. Und für Simon Parkin war das auch ein ganz großes Anliegen, auch ihre Geschichte zu beleuchten. Denn für Roberts sind diese Frauen nicht einfach so Gehilfen, die ihm da irgendwann irgendwie zur Hand gehen, so Sekretärinnen oder sowas in der Art, sondern die sind ein Segen für ihn, weil diese Frauen unfassbar talentiert sind, total klug, sehr, sehr begabt. Zum Beispiel ist da dabei Jean Laidlaw, das ist so eine Statistikerin, oder auch Nancy Wales, eine Leistungssportlerin, die sich dann zum Beispiel mit Teamtaktiken befasst hat.
Ja, es hat einen Grund, nicht wahr, dass jetzt man auf diese Frauen zurückkommt. Und die sind ja natürlich auch nicht freiwillig im Hintergrund geblieben. Ja, das hatte zumindest in Großbritannien durchaus Strategie, dass man die nach und nach so gegen Männer ausgetauscht hat, als die Technologien dann wichtiger geworden sind.
Ja, voll.
So, aber zu diesem Team, das ist ja eigentlich so ein klassisches Entwicklerteam, könnte man sagen, das er da aufgebaut hat. Die Mathematikerin, die Team-Taktik-Expertin, der Game-Designer.
Ganz genau, ja.
Wie sieht dieses Brettspiel denn aus, was dieses Team da entwickelt hat?
Also Roberts weiß zu diesem Zeitpunkt, das muss ganz, 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 ganz nah dran sein an dieser tatsächlichen Herausforderung für Kapitäne. Er muss also eine Simulation bauen eines Konvois, das von deutschen U-Booten attackiert wird. Also gibt es dann dementsprechend im Spiel zwei Teams, die U-Boote und die Navy-Schiffe und dann der Konvoi, der automatisch vor sich hinschippert. Dazu bauen Roberts und die Wrens auf dem Boden von diesem Stockwerk ein Modell des Ozeans. Sie benutzen dann so Schnüre, um Felder zu markieren, bauen also so eine Art riesiges Schachbrett, machen so kleine Modelle für Kriegsschiffe, der Marine, für die Handelsschiffe und für die U-Boote. Also letztendlich einfach ein ganz, ganz großes Brettspiel. Genau, auf diesem grünen Linoleumboden im Derby House.
Mich hat das jetzt begeistert, ja, aber ich stelle mir vor, diese ganzen Kapitäne, dass die zum Brettspielabend vorbeikommen.
Ja, so ein bisschen. Und das klingt total absurd und das weiß Roberts auch. Das wird schwierig, weil das kennt wahrscheinlich jeder, der mal Freunde zum Brettspielabend eingeladen hat oder von Freunden zum Brettspielabend eingeladen wurde, dass dann irgendjemand kommt und dann das Regelbuch rausholt und anfängt zu erklären und du bewegst dich so und wir würfeln jede Runde das und die Runde besteht aus diesen Phasen. Also ich kenne das so, ich spiele gerne Brettspiele, wenn ich Freunde einlade, dann verziehen sich dann so die Hälfte auf die Couch und hören dann nicht mehr zu und schwierig.
Ja, gut, aber ein Gilbert Roberts, der nimmt das nicht hin.
Nee.
Der lässt das nicht mit sich machen.
Nee, auf keinen Fall.
Wie wir ihn kennen.
Er macht zwei Dinge dann, um quasi darauf zu reagieren. Er macht ein Spektakel aus diesem Brettspiel. Wann immer ein Schiff von einem Torpedo getroffen wird, dann laufen die Wrens so aufs Feld und packen so Watte an die Schiffe als Simulation von Rauch. Und währenddessen erzählt dann Roberts als Spielleiter ganz dramatisch nach, was auf dem Feld passiert und versucht also, dass die Spieler vergessen, dass sie ein Brettspiel spielen. Also heute würde er wahrscheinlich ein Let's Play aufnehmen oder so. Und dann kommt da der zweite Punkt dazu. Roberts und die Wrens, die simulieren die Erfahrung auf See so gut es geht. Also die machen das so, jeder Spieler eines Navy-Schiffs bekommt so ein kleines Bütchen, das kann man sich vorstellen wie so eine Art Wahlkabine, und aus dem blickt man dann aus einem kleinen Schlitz aufs Spielfeld raus. Das soll so ein bisschen simulieren, wie man von einer Brücke auf dem Schiff auf die tosende See schaut. Und jeder Spieler gibt dann die Befehle, also als Kapitän, weiter an die Frauen, an die Wrens, und die laufen dann los, verschieben dann die Figuren, stellen Berechnungen an, was dann passiert, und noch was ganz Wichtiges, sie benutzen den Raum auf ganz clevere Weise. Ich habe ja kurz erwähnt, dieser Linoleumboden im Derbyhaus, der ist grün.
The U-boat markings were marked in green chalk.
Die U-Boot-Markierungen wurden mit grüner Kreide gemacht, die aber von da, wo du als Spieler standest, quasi unsichtbar waren. Du konntest also ihre Bewegungen nicht sehen, aber du konntest deine eigenen Bewegungen sehen.
Und das ist natürlich eine total interessante Spielidee, denn wenn du jetzt so an Spiele denkst wie Risiko oder Schach, da siehst du ja alle Figuren auf dem Feld. Aber U-Boote sind ja anders. Die sind ja gerade deswegen so gefährlich, weil du sie nicht siehst. Mhm. Und mit dieser grünen, dann auf dem Boden quasi unsichtbaren Kreide müssen dann die U-Boot-Spieler keine Figuren aufs Feld stellen, sondern bleiben unsichtbar für die Navy-Kapitäne.
Also wie in echt.
Genau. Das macht dieses Spiel total spannend. Die ersten Spieler, die kommen erstmal so ein bisschen skeptisch nach Liverpool und sind dann total beeindruckt, sagen, das ist ja wie, als wäre ich wieder auf See, das ist ja total faszinierend. Die schaffen es wirklich, sich in ihre jeweiligen Rollen zu versetzen, so als U-Boot-Angreifer, Navy-Verteidiger, und dann auch zu verstehen, wieso die beiden unterschiedlichen Seiten ticken, was sie antreibt.
Okay, also erstmal musste jemand anfangen sozusagen zu spielen und dann weitererzählen. Ja, so ist das ja immer unter Gruppen. Okay, also Roberts hatte offensichtlich ein ziemlich unterhaltsames Spiel entwickelt, aber das löst ja jetzt noch nicht dieses Problem, ja, diese unaufhaltsamen U-Boot-Angriff.
Nee, das löst Roberts dann gemeinsam mit den Frauen in seinem Team. Es ist Abend und Roberts und die Wrens stellen dann mit diesem Spiel dann tatsächliche Schlachten nach.
Er hatte den Schlachtbericht und konnte den Kampf nachstellen, Schuss für Schuss, Minute für Minute, so wie es tatsächlich passiert ist. Aber aus der Vogelperspektive über dem Spielfeld, so sah er, was wirklich passierte.
Also sie spielen wirklich diese U-Boot-Angriffe nach, mit den britischen Schlachtberichten der Kapitäne und auch mit den Infos darüber, wie deutsche U-Boote operieren, so nach den deutschen Handbüchern, die sie irgendwann erbeutet haben. Dann merken sie aber etwas ganz, ganz Seltsames. Also die Art, wie Schiffe angegriffen werden, laut diesen Schlachtberichten, wo dann die U-Boote vermutet werden, wann und in welchem Winkel die Torpedos einschlagen in die Konvoi-Schiffe, da stimmt irgendwas nicht.
Also sagt er, was passiert, wenn wir das U-Boot hierhin tun, mittendrin in den Konvoi? Was passiert, wenn es von da angreift? Und plötzlich, da ergab alles Sinn.
Roberts begreift, die Navy hat in ihrem taktischen Denken einen katastrophalen Fehler gemacht im Kampf gegen die U-Boote.
Und der Fehler war?
Also die Navy nahm damals an, dass die deutschen U-Boote alles nach Handbuch machen, sind ja Deutsche, und quasi ihre Torpedos von ganz, ganz weitem abfeuern, aus der Distanz. Aber das Gegenteil war der Fall. Die U-Boote, das begreifen zu dem Zeitpunkt diese Game Designer, die fahren mitten rein in die Konvois, schleichen sich da so rein wie so ein Fuchs ins Hühnerhaus, so beschreibt das Simon Parkin, und greifen dann aus ganz, ganz naher Distanz an. Und während dann diese Navy-Schiffe in alle Richtungen wegfahren auf der Suche nach den U-Booten, tauchen die U-Boote einfach ab und verstecken sich unter dem Konvoi weiter und können dann nochmal angreifen. Und plötzlich ergeben alle Schlachten einen neuen Sinn. Also es ist wirklich wie das letzte Puzzlestück, das gefehlt hat, um zu verstehen, wie diese Schlachten funktionieren. Und Roberts und die Wrens, die präsentieren dann eben eine neue Taktik gegen die U-Boote. Es ist ein Heureka-Moment im Prinzip. Das ist der Moment, wo die Navy wirklich versteht, was da vor sich ging die ganze Zeit. Das ist auch der Moment, wo die Skepsis gegenüber Spielen wie weggefegt ist. Plötzlich ist Percy Noble, sein Kommandant, total begeistert und schickt dann einfach Wagenladungen von Offizieren ins Brettspiel-Trainingscamp nach Liverpool.
Was natürlich super ist für das Standing von Brettspielen
voll.
In Großbritannien. Aber hatte denn diese Taktik Erfolg?
Ja, hatte sie. Nur ein Jahr später, also 1943, ist der Kampf um den Atlantik vorbei und die deutschen U-Boote ziehen sich nach einer besonders fatalen Niederlage, wo dann die Taktiken von Roberts zur Geltung kommen, zurück. Zwei Jahre danach ist ja auch Kriegsende.
Dann Kriegsende, ne? Was würdest du denn sagen, wie wichtig war das Brettspiel am Ende, also für die Royal Navy?
Simon Parkin, also der Autor des Buches über diese Geschichte, der ist sich sicher, dass die Arbeit dieser Game Designer eigentlich essentiell war und auch etwas ganz Wichtiges zeigt.
Eine äußerst ernste Situation voller äußerst ernster Menschen, die Spiele spielen, weil sie verstehen, dass Spiele uns zeigen können, wie wir uns verhalten sollten und wie wir unser Verhalten und unser Denken anpassen können, basierend auf den Lehren des Spiels.
Also ein Spiel, das vielleicht nicht den Krieg gewann, aber dazu beigetragen hat. Mhm. Und jetzt hast du uns ja eine historische Geschichte erzählt. Mhm. Aber wie ist denn das heute? Spielen solche Kriegsspiele noch eine Rolle im Militär?
Damit befasst sich witzigerweise Simon Parkin heute auch noch, auch aktuell. Und er hat das britische Militär besucht und dort gesehen, ja, die spielen immer noch Spiele. Und zwar Rollenspiele.
So one game I sat in, you've got one person who's playing as the United States, another person who's playing as Russia.
In einem Spiel war eine Person die USA, die andere war Russland und so weiter.
Who is adjudicating the war game, who is essentially
und die Person, die das Spiel veranstaltet hat, sagt, das ist die Geschichte, das sind die Umstände. Dann wirft sie Würfel, um den Ausgang von Herausforderungen zu bestimmen, also eigentlich wie ein Spielleiter in einem Rollenspiel wie Dungeons & Dragons.
All of that sort of thing. So it's very strange to watch.
Oh.
Ich bin auch großer Rollenspiel-Fan.
Ja, ich hatte auch diese lange Phase. Das ist schon ein bisschen her.
Ich finde das total sympathisch. Und er hat erzählt, heute geht es dann nicht mehr so um einzelne Schlachten, die man nachstellt, wie bei Roberts, sondern es geht um ja so große Strategien für ganze Länder. Und das sei dann sehr, sehr wertvoll für das Militär, erzählt Parkin, weil diese Spiele, die lehren, Konflikte aus einer anderen Perspektive zu sehen, also sich zum Beispiel in Russland reinzudenken. Und das sei eben eine direkte Fortsetzung der Arbeit von Gilbert Roberts, von Gene Laidlaw und ihrem Team.
So war games very much happen all the time.
Kriegsspiele werden überall auf der Welt gespielt, in jedem Land,
in every country right now. I think they sort of ebb and flow.
Die Beliebtheit von Kriegsspielen schwankt, je nachdem, wie instabil die Welt ist, und vielleicht sagt das ja etwas aus, dass sie im Moment äußerst beliebt sind. War games seem to be very much in
fashion. Wobei man natürlich sagen kann, wenn das Spiele sind, die darauf reagieren, dass es gerade schwierig ist, sage ich jetzt mal, und Empathie fördern, ist es vielleicht gar nicht so unberuhigend.